ARD. SWR Kultur. Forum.
Ich will alles. 100 Jahre Hildegard Knef. Heute mit Eva Röder. Sie war Schauspielerin, Chanson-Texterin und Sängerin, Schriftstellerin. Mal vergöttert, mal verhasst. Nie vergessen, die Knef. Ella Fitzgerald nannte sie mal die beste Sängerin ohne Stimme. Und kaum eine hat ihr Innerstes, ihre Höhen und Tiefen so nach außen gekehrt und manchmal auch zur Kunst gemacht wie Hildegard Knef. Sei es in ihren Liedern und Büchern oder aber auch in Interviews und in ihrem Umgang mit der Presse. Was bleibt von Hildegard Knef nach mehr als 20 Jahren nach ihrem Tod? Darüber sprechen wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Jan Feddersen von der Taz, Ulrich Michael Heißig, besser bekannt als seine Kunstfigur Irmgard Knef, die Zwillingsschwester von Hildegard, die es auch so gern so weit gebracht hätte, aber es hat leider irgendwie nicht sollen sein. Und Lucia Schmid, Regisseurin und Macherin des Films Ich will alles über das Leben und Schaffen von Hildegard Knef. Frau Schmid, Sie sind ja gar nicht schon immer großer Knef-Fan gewesen. Auch diesen Film zu machen wurde eigentlich wurde an Sie herangetragen erstmal. Jetzt nach dieser intensiven Beschäftigung mit der Knef, was bleibt bei Ihnen hängen?
Dass sie eine wirklich großartige Künstlerin ist, die wichtig war im Nachkriegsdeutschland und eine tolle Musikerin. Also das schon. Und ich denke, eine Frau, eine wirklich moderne Frau, die ihrer Zeit voraus war. Das sind, glaube ich, die drei Dinge, die ich so vor allem entdeckt habe.
Herr Feddersen, was hat die Knef, was andere nicht haben?
Die Aura von Autonomie, von Selbstständigkeit und von Selbstbestimmung, das ist ja eigentlich heute der große Klingelton aller modernen Bürger und Bürgerinnen, selbstbestimmt leben. Und das hat sie auf eine gewisse Weise auch mit Hilfe großer Medien, Stern, Bunte, Spiegel, Tageszeitung, hat sie konstruiert und hat es vorgelebt.
Darauf werden wir natürlich auch noch mal näher eingehen, aber heiße ich jetzt erstmal die Frage noch an Sie. Wieso haben Sie sich denn ausgerechnet die Knef als Vorbild für Ihre Kunstfigur ausgesucht oder zumindest als Figur, an der Sie sich dann als Zwillingsschwester abarbeiten?
Ja, die Knef ist natürlich insofern solitär in der deutschen Unterhaltungsindustrie seit 1945, weil sie erstens die Number One war, sowohl im Film, die erste, die überhaupt einen Film gedreht hat nach dem Krieg mit der DEFA, die Mörder sind unter uns. Dann 1950 die erste Nackte im prüden Nachkriegsdeutschland. Dann eben 56 am Broadway mit der Ninotchka. Also immer die Number One. Dann die erste, die wirklich sehr erfolgreich eine Autobiografie schreibt. Und sich an dieser Number One einerseits abzuarbeiten, sozusagen, das war mein Leben, weil mein Leben war ganz anders. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Figur der Hildegard Knef ganz klar mit der Nachkriegsgeschichte Deutschlands verbunden und generationenübergreifend. Und das ist natürlich ein Riesenbaum, ein Riesengewächs und vor allem diese Vielseitigkeit dieser Frau. Eben nicht nur Schauspielerin wie Inge Meisel oder nur Sängerin wie Juliette Gréco, sage ich mal, oder nur Schriftstellerin, sondern alles drei hat sie sehr, sehr gekonnt gemacht und war also in Sprache über Jahrzehnte für verschiedene Generationen.
Ja, heute würde man wahrscheinlich so von Authentizität und so sprechen, weil sie ja auch tatsächlich sehr offen ihr Privatleben nach außen getragen hat. Sie hat zum Beispiel auch Home-Stories gemacht. Das war, glaube ich, damals auch noch nicht so üblich. Herr Feddersen, Sie haben eben schon gesagt, sie hat auch eine Figur konstruiert, kann man sagen. Das war dann gar nicht echt oder es gab eine öffentliche und eine private Knef?
Na, das klang wahrscheinlich eben ein bisschen zu kühl. Das tat ja gerade so, als hätte man aus einem Soziologieseminar heraus eine Persona zu beurteilen. Darum ging es nicht. Sie war groß, 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 groß. Mhm. Sie hat eine Internationalität in die zumindest bundesdeutsche Wahrnehmung gebracht, die das in dieser Weise, also abgesehen von der, sag's mal ein bisschen böse, abtrünnigen Marlene Dietrich, aber die gab es sonst nicht. Und Hildegard Knef und das Privatleben, das war von Hildegard Knef gewollt. Dieses Subjektive, das war wirklich, heute würde man sagen, Hot Shit. Sie hat das erkannt. Also ihre Biografie war ja nicht nur eine, der geschenkte Gaul war ja nicht nur eine Geschichte einer erfolgreichen Karriere des deutschen Nachkriegs. Es ist vor allen Dingen eine Geschichte der Bundesrepublik nach dem Nationalsozialismus. Um den Krieg alleine ging es nicht. Und Hildegard Knef hatte eigentlich gedacht, sie hat keine Chance, aber sie nutzte sie. Und das hat sie großartig gemacht. Sie ging in die USA. Irmgard hat es schon eben gesagt, Herr Heißig, dass Ninotchka und so, ich würde sagen, das waren ästhetisch Experimentierausflüge. aber richtig reüssierte sie in den USA auch nicht. Aber dafür war ihre Karriere in der Bundesrepublik umso heftiger. Sie war quasi nie mit einer Nummer 1 versehen, aber sie hat sie alle ausgestochen. Rote Rosen, eine Aura von Damenhaftigkeit, ohne altbacken zu wirken. Das ist eben Hildegard Knef, die man heute erinnern kann.
Ja, wobei sie ja den Song eigentlich dann irgendwann auch selber nicht mehr hören konnte und gar nicht so mochte, heißt es immer. Aber vielleicht ist es ja auch Koketterie. Was meinen Sie, Frau Schmidt?
Ich glaube schon, dass sie den Song mochte. Ich glaube auch, dass sie den Erfolg, den er ihr brachte, total mochte. Ich glaube, sie hat später mal gesagt über den Song, sie hätte den in einem Moment von Größenwahn geschrieben, also von, wo sie irre gut ging und wo sie dem auch Ausdruck verleihen konnte. Und sie sagte dann aber natürlich wusste sie schon damals um die Dornen. Und ich hatte sie für mich immer so als Patientin Null eines Lebens in der Öffentlichkeit genannt. Also es war so eine Arbeitsthese von mir. Und das hat mich schon total interessiert, weil ich sie da sehr gegenwärtig fand. Also das ist ja heute noch so, dass, also mit den Social Medias wäre sie bestimmt auch sehr offen umgegangen. Aber was mir total an ihr gefallen hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass sie wirklich authentisch war. Also sie war in den Momenten, wenn sie sich auf ein Interview eingelassen hat, zum Beispiel auf Friedrich Luft, und sie den Interviewpartner oder die Person, die sie interviewt hat, interessant fand, hat sie sich, glaube ich, total eingelassen. Und das ist das, was mich am Anfang oder als in einer frühen Begegnung mit ihr so berührt hat, weil ich gedacht habe, wenn ich heute Stars in einer Talkshow oder Late-Night-Show sehe, die so offen sind, dann habe ich immer das Gefühl, die sind on stage. Bei ihr hatte ich das Gefühl, sie weiß wohl, was sie tut, aber ich hatte das Gefühl, sie war durchlässig und sie war ehrlich. Mhm. Und in dem Moment auch ein bisschen schutzlos. Und das fand ich eine echt extrem berührende Mischung, die sie da immer wieder gezeigt hat.
Herr Heißig, was glauben Sie denn, woher so diese ja auch Charaktereigenschaft kommt, sich so zu öffnen?
Naja, das ist letzten Endes ein sehr streng und disziplinarisch verstandener Berufsethos des Schauspielers, sich zu öffnen, sich ganz offen zu machen, ganz frei zu sein, um Dinge aufzunehmen, Dinge auch zu reflektieren und sie dann wiederzugeben. Und ich glaube, das hatte sie schon sehr, sehr früh verinnerlicht.
Sie schreibt ja auch in ihrer Biografie, das ist ja natürlich schon sehr prägend, ihre Jugend mitten in Berlin, mitten im Krieg, permanent Bunker rein, Bunker raus, permanente Todesangst, irgendwann vielleicht nicht mal mehr Angst, sondern irgendwie auch Gewohnheit, aber letztlich ist es immer existenziell. Welchen Einfluss, glauben Sie, hatte das dann auch auf ihr späteres Leben oder auch ihr künstlerisches Schaffen?
Existenziell, das ist ihre innere Grundverfasstheit gewesen, würde ich spekulieren. Und im Gegensatz zu anderen hat sie ja das Jahr 45 den Nationalsozialismus, den Krieg überlebt. Und sie hätte vermutlich, und das heißt jetzt nicht, ihr Schmutz anzutragen, hätte auch unter alten NS-Uferbedingungen weitergemacht. Aber das ging eben nicht mehr. Und dann hat sie auf ihre Weise weitergemacht, denn sie wollte Karriere machen. Sie wollte auf die Bühne und etwas darstellen. Und Vergleiche mit Kolleginnen und Kollegen sind immer ein bisschen anrüchig. Also das ist immer das Problem der Vergleichbarkeit. Ja. Aber Katharina Valente, die auch jüngst gestorben ist in den 90ern, hat es weit von sich gewiesen, dass irgendeines ihrer Lieder mit Persönlichem zu tun haben könnte. Das gab bis in die Mitte der 60er Jahre eigentlich ein Verständnis von Show, dass das Gezeigte nicht identisch zu sein habe mit dem total diskret abgeschirmten Privatleben. Und Hildegard Knef war die Prominenteste, die genau mit diesem Credo gebrochen hatte. Das heißt, sie stellte sich dar und sie blieb immer Hildegard Knef. Und man musste das unbedingt vermuten, dass sie genau diese Person ist mit den roten Rosen, Tapetenwechsel später, also so dieses späte hippieske Zusammensein mit den Les Humphreys Singers. Das hat sie verkörpern können und das ist gar nicht unbedingt nur eine Technik, das ist nicht nur ein Zeitgeist, sondern sie hatte eben auch künstlerisch das Vermögen, es in dieser Weise leben zu sollen und zu müssen und zu können.
Ich glaube natürlich, was sie wahnsinnig auszeichnet, im Gegensatz zu vielleicht heutigen Stars, dass sie wirklich, wirklich gut war in dem, was sie machte. Aber ich glaube auch, ein Teil ihrer Persönlichkeit war, dass sie eine sehr egozentrische Person war. Und das war ihre Stärke und ihre Schwäche. Und das hat sie auch so interessant gemacht, wie Sie gerade gesagt haben, dass es damals noch nicht gab, dieses Private öffentlich zu machen. Und dass sie das gemacht hat, da hat sie, ich glaube, ich habe dann öfter gesagt, sie hat wie eine Generation von Frauen, glaube ich, wie ein Fenster geöffnet, wo man durchgucken konnte und sagte, guck mal, so könnte eine Frauenbiografie auch sein. Und dadurch, dass sie so authentisch war, dass sie alles Private so auf öffentlich gemacht hat. Also wenn man denkt, ihr erster Mann, also es war nicht der erste Mann, aber dann der zweite, David Cameron, der ja noch verheiratet war, mit dem, da ging sie super offensiv damit um und hat einfach da auch eine Lanze gebrochen gegen diese moralische Piefigkeit in den 50er Jahren, dass sie gesagt hat, das ist mein Typ, der ist jünger, ich finde den toll, ich liebe den, so ist es. Und dann zieht sie das auch durch. Aber ich glaube, die Kehrseite der Medaille war eben auch ein bisschen, dass es in ihrem Universum erstmal Hildegard Knef gab. Also das ist mein Eindruck. Und dann nicht so bald was anderes. Aber das mag auch nur ein Eindruck sein.
Ja. In ihrem Film äußert sich ja auch die Tochter Tinter, ne? Beziehungsweise
Ja.
Christina Tinter ist der Rufname, der Spitzname und sagt, naja, Arbeit, bei uns ging es eigentlich zu Hause immer um Arbeit. Das war 24/7.
Ja.
Das gab auch einen Spruch, hörte ich mal aus einer Hamburger WG, dass man sich damit so ein bisschen ironisch lustig machte und täglich fragte, was macht eigentlich Tinter? Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, in welcher Weise Hildegard Knef medienpräsent war, und sie wollte das. Und kleine These am Rande: Wir sagen ja allfällig, dass die Knef eigentlich keinen einzigen wirklich ästhetisch, historisch tragfähigen Film gedreht habe. Das kann man so sehen, aber ich halte das für falsch, denn die Knef war in einer Weise früh die ihre Persona in eigener Sache, dass man ihr Rollen eigentlich selber kaum abgenommen hat. Also sie spielte irgendjemanden und dann dachte man, ah ja, das ist die Knef. Und eigentlich sollen Schauspieler und Schauspielerinnen ja mit der Rolle aus ihrer eigenen Person heraustreten, in eine andere hineintreten. Das war natürlich bei der Knef ganz unmöglich.
Was meinen Sie, Herr Heißig? War sie gar nicht so eine tolle Schauspielerin oder hatte sie einfach Pech mit den Filmen und den
Nein,
Regisseuren?
also beides natürlich. Sie war eine tolle Schauspielerin. Das sieht man ja auch an sehr gelungenen Filmen auch. Also wo zumindest ihre Schauspielkunst sehr gelungen ist.
Zum
Zum
Beispiel?
Beispiel Jeder stirbt für sich allein. Das finde ich ganz großartig. Der berührt mich immer noch, der Film, wie sie da spielt. Ich wollte eigentlich noch mal darauf gehen, was Jan Feddersen gerade gesagt hat, dass sie quasi auch noch ein Überbleibsel war, sage ich jetzt mal, von dem amerikanischen Divenentwurf des Kinos der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also
Ja.
wie die Garbo oder die Dietrich. Und das hat noch ein bisschen reingeragt in diese 50er Jahre, aber man konnte letzten Endes mit diesen Filmmodell, sage ich jetzt mal, nichts mehr wirklich anfangen, aber man hat das ästhetisch noch probiert. Und ich glaube also, dass sie ihre eigentliche Form, das sagt sie ja auch in dem Film Ich will alles, wo sie sich selber produzieren kann mit Hilfe ihres Mannes, ja, wo sie selber die Verantwortung übernimmt für die Produktion, für den Inhalt, für alles, dass das eben erst dann war, als sie als Chansonnière die große Tournee gemacht hat. Also die ikonische
Ich
eigentlich, kann man
glaube auch.
sagen, ne?
Also ich glaube, gibt leider keine Bewegtbildaufnahmen. Ich hätte wahnsinnig gern mal Hildegard Knef in Mrs. Dalloway gesehen. Mit dem Stück hat sie mit ihrem David Cameron hat Regie gemacht und damit hatten sie ein großes Comeback auf der Bühne. Und ich glaube schon auch diese Disziplin, die vorher schon angesprochen wurden, die Art und Weise, wie sie Schauspielerei gelernt hat und wie sie absolut diszipliniert diese Kunstform gehuldigt hat und da sich reingekniet hat. Ich glaube auch, dass sie eine tolle Schauspielerin war. Ich habe in einem anderen Film mal in einem Interview David Cameron sagen hören, dass er meinte, naja, sie hatte einfach überhaupt kein Management zu der Zeit. Also sie war schlecht beraten in der Zeit, nachdem sie die ersten Erfolge hatte. Und ich glaube, das war vielleicht der Grund, dass es nicht so geklappt hat. Und ich finde auch ästhetisch war das total auf den Fotos sehr interessant zu sehen, wie sie aussieht in Deutschland, wie sie dann nach Hollywood kommt. Und genau ästhetisch wie ein Hollywood-Star dann aussieht. Man erkennt eigentlich Hildegard Knef kaum mehr in dieser Frau, die sich da präsentiert. Und ich glaube tatsächlich, in diesem System konnte sie nicht so gut funktionieren, weil das überhaupt nicht ihrer Art und ihrer Lebenserfahrung entsprach. Ich glaube, nach den Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht hatte, konnte die auch nicht einfach so zurück in dieses vorgeschriebene, gecastete Leben Hollywood. Aber zum Beispiel in Decision Before Dawn, das ist mein Lieblingsfilm mit ihr, da finde ich sie hervorragend. Da finde ich sie auch eine hervorragende Schauspielerin. Und ich finde den Film heute noch irre gut.
Ich wollte nicht sagen, dass sie keine gute Schauspielerin war. Bloß ist es heute so, nach meinem Eindruck, dass ihre Gesamtperson, die wir zu erkennen glauben und ganz bestimmt auch ein bisschen erkennen können, dass diese Gesamtperson eigentlich ein eigener Film ist. Und welche Schauspielerin kann das eigentlich von sich heute sagen? Das war mein Leben und dann habe ich die und die Filme gemacht. Aber Hildegard Knef war eigentlich ein Kunstprojekt in eigener Sache und das hat ein hohes Risiko für sie bedeutet. Sie hatte gut sprechende Menschen dann in den 60er Jahren wesentlich an ihrer Seite. Sie war, ja, richtig, das ist gesagt worden, egozentrisch und das musste sie sein. Und sie hat es geschafft und sie hatte einiges zu bieten und sie bot die perfekte Projektionsfläche für die ersten, wenn man so will, heute würde man sagen, feministisch orientierten Frauen.
Von ihr gibt es auch einen Satz, wo sie gesagt hat, um wirklich emanzipiert zu sein, was ihr so im Nachhinein untergeschoben wurde, hätte ihr Leben so sein müssen, dass nicht Männer über ihre Karriere entscheiden und Männer sagen, wo es lang geht, sondern dass sie das ganz alleine macht. Und das ist eben nicht der Fall gewesen. Es waren immer, ob es jetzt Selznick war in Century Fox in Amerika, der bestimmt hat, ob sie überhaupt arbeiten darf oder nicht, ob es die Filmangebote waren, die Manager und so weiter. Das hat sie selber relativiert. Es war wahrscheinlich eher der Eindruck, den sie durch ihre Präsenz und durch ihre Statements in den piefigen 50ern gemacht hat, dass sie sozusagen geheime Wünsche von, sage ich jetzt mal, von Frauen, die eben nicht emanzipiert waren in unserem heutigen Sinne, dann doch irgendwie versucht hat zu leben. Und dann ging es ja auch gleich in die moralische Beurteilung oft hinein. Das war dann die Verruchte, nicht? Wenn man also jetzt nicht die Förster Liesel war oder mit diesem Rollenmodell versucht zu bewegen, sondern eben mehr nach der Knef schielte, dann war das schon so eine Sache, so am moralischen Abgrund.
Ich frage mich da auch oder gerne auch Sie, ich hatte manchmal auch den Eindruck, dass einfach Ihr offen eingestandener Ehrgeiz auch moralisch bewertet wurde, weil das eigentlich nicht so gern gesehen wurde, dass junge Stimmt. Frauen so ganz klar sagen, natürlich bin ich ehrgeizig, ich will was oder eben alles in dem Moment. Und wie sehen Sie denn das?
Ich sehe das zum Beispiel so, dass alle ehrgeizig waren, aber Hildegard Knef sich traute, das einfach auch zuzugeben. Also wenn man in dieser Liga spielt, dann wäre das ja vollkommen verrückt anzunehmen, da habe jemand keinen Ehrgeiz gehabt. Man wird in bestimmte Sphären des Kulturbusiness nicht einfach nur ohne Zutun geweht. Hildegard Knef wollte das und die anderen haben eigentlich so getan, wenn sie überhaupt so weit kamen, dass da die Weltumstände für sie waren. Nein, da steckt immer beinhartes Können dahinter, gepaart mit Ehrgeiz. Und das eine geht nicht ohne das andere.
Das hat man ja auch zu Beginn gleich zum Vorwurf gemacht. Da gleich die Frage an Sie. Sie war auf der Schauspielschule in Babelsberg, dann während des Krieges noch, während des Naziregimes, hatte ein Verhältnis mit auch einem hohen Nazi-Funktionär, dem Chef der Tobis-Film, der direkt Goebbels unterstellt war, dann direkt nach dem Krieg einen nach Amerika ausgewanderten Juden geheiratet, der auch Filmfunktionär war. Da könnte man ja sagen, naja, die hat sich halt immer an die rangeschmissen, die ihr gerade irgendwie guttun konnten.
Ja, de facto ist es so. Also das kann man nicht leugnen. Es ist natürlich eine, ich will alles oder nichts. Ne? Also, dass man wirklich jetzt guckt, man könnte es moralisch auch beurteilen, sagen, opportunistisch, ja, und ich will nur Karriere machen, oder man könnte es niederreden, zu sagen, die war karrieregeil, eine Opportunistin. Aber ja, sie war Schauspielerin, sie war jung, sie wollte, das war der Wunsch nach Schönheit, nach Klarheit, nach Erfolg. Diese eine Karte hatte sie und diesen Trumpf hatte sie eingesetzt. Ihre Schönheit, ihre Jugend, vor allem ihren Ehrgeiz, ihren Wunsch. Und das hat sie auch selber immer auch zugegeben. Nicht? Rollentexte lernen im Luftschutzbunker, weil alles andere irgendwie alles ausgeblendet wird und nur dieses eine Ziel verfolgend. Und da hat sie wirklich alle Register gezogen, auch privat. Ja.
Als ich das so mitgekriegt habe, habe ich gedacht, ach, wie interessant. Und ich glaube, auch eine moralische Bewertung ist jetzt gar nicht notwendig, weil, ja klar, das hat bestimmt auch mit ihrem Ehrgeiz zu tun gehabt, die Wahl ihrer Männer. Gleichzeitig dachte ich, wenn man 18, 19 ist und alles ist wirklich schrecklich, ja, dann hat sie sich wahrscheinlich auch eben in Ewald von Lewandowski verknallt, weil der auch super aussah und weil er erfolgreich war und alles Mögliche. Und dann war er eben auch ein Nazi. Und ich glaube, das war ihr tatsächlich egal, weil sie aber auch in diesem Deutschland lebte. Und ich glaube auch die Art und Weise, und das ist das, was mir so gefallen hat im Buch. Sie betreibt den Ewald von Lewandowski ganz klar als das, was er ist, und sagt, ich habe ihm nichts entgegenzusehen. Und über Kurt Hirsch, den amerikanischen Soldaten jüdischer Herkunft, den sie dann geheiratet hatten, der auch sehr nützlich war, sagt sie auch, er hat mich und meine klapprige Familie über Wasser gehalten. Also ich finde das schon echt offen, damit umzugehen. Da hat sie nichts beschönigt. Und dann denke ich, das reicht mir auch total. Also ich will da dann gar nicht mehr mich lange drüber aufhalten. War das jetzt so okay? Ich meine, das ist sehr gut aus der heutigen Perspektive zu sagen, das war flittchenmäßig oder so. Aber ich glaube, das würde viel zu kurz greifen.
Interessant in dem Zusammenhang ist ja, sie war super ehrgeizig, sie wollte auf die Bühne, sie wollte raus, sie wollte erfolgreich sein, sie wollte die Medien und hatte gleichzeitig, so hat sie es zumindest immer gesagt, offenbar wirklich körperlich schmerzliches Lampenfieber. Hat das trotzdem sich immer wieder getraut? Wie passt das zusammen, Herr Heißig? Können Sie sich das irgendwie erklären?
Naja, das ist ja auch fast schon wie ein Adrenalinschub, also vor der Aufführung dann gleich raus zu müssen und einen Zitterer zu kriegen oder nochmal aufs Klo zu müssen und was weiß ich und Schweißausbrüche zu kriegen. Es waren eben immer die Stunden oder sogar die Minuten davor, die für sie ganz furchtbar war. Und da sieht man ja auch sozusagen einen gewissen Ehrgeiz, eine gewisse Anstrengung. Ich will das jetzt wuppen und hoffentlich schaffe ich das, ja. Spannung, also Spannung ist was ganz Wesentliches, wenn man über die Knef spricht. Also sowohl an Aufspannung, die sie hatte, an Spannung, die sie hatte, wenn sie auf die Bühne kam und dann, wenn der Saal tobte, wenn der Applaus brandete, dann merkt man auch, wie so 1000 Zentner abfallen und dann geht's los, ja, also bei ihren Chansons zum Beispiel. Und natürlich geht eine Spannung nur dann weg, wenn am Anfang auch ein furchtbarer Krampf war, ne? Und dann ist das auch eine schöne Erlösung. Anders kann ich es eigentlich gar nicht beschreiben.
Also wieder die Suche nach dem Extrem.
Ja, würde ich schon sagen.
Nach der Perfektion. Ich glaube, sie wollte wirklich gut performen. Also die hätte sich nicht durchgehen lassen, eine schlappe Show zu bieten. Und ich glaube, wenn man so viel will, dann hat man auch sehr viel Angst davon, weil man weiß, wie schmal der Grat ist, dass es eben nicht gelingen kann.
Sie sprachen von ihrer Disziplin, also von ihrem Handwerk, also von dieser Fähigkeit, alle Register ihres beruflichen Handwerks ziehen zu können. Ich erinnere mich an ein Interview mit Hildegard Knef, da hatte ich Lampenfieber. Das ist 30 Jahre her. Und sie konnte wahnsinnig toll rauchen und sie war konzentriert und sie hat keine sinnlose, routinierte Antwort gegeben. Und bestimmt war da viel Routine dabei. Ich hatte genau eine Stunde. Und nach 59 Minuten und 58 Sekunden hörte sie auf und sagte Adieu und ging ihrer Wege. Und ich war verblüfft, weil ich hatte nämlich gar keine Uhr am Arm und ich habe mich umgeguckt, woher wusste sie das, hätte ihr jemand ein Zeichen geben können. Meine Vermutung ist, sie hat es quasi unter der Haut gehabt, wann ist eine Stunde vorbei. Das sind einfach auch Routinen und ich habe das, wie hätte Hildegard Knef das gesagt, adoriert. Und das habe ich auch.
Ja, genau.
Ich will alles. 100 Jahre Hildegard Knef im Forum heute hier bei SWR Kultur. Mit mir Eva Röder und Ulrich Michael Heißig, besser bekannt als die Kunstfigur Irmgard Knef, die Zwillingsschwester von Hildegard. Lucia Schmid, Regisseurin und Macherin des Films Ich will alles. Und Jan Feddersen von der Taz. Wir wollen mal auf die Kunst an sich zu sprechen kommen. Schauspielerin haben wir schon geklärt, auch einige Filme angesprochen. Jetzt gehen wir mal auf die Chansons ein, die sie ja, und auch das war ja ungewöhnlich bei ihr, Performerinnen gab es viele, aber sie hat ja die Texte auch selbst geschrieben und das auf, ja, fast alle.
Okay. Ja. Es gibt ganz hervorragende Texte, die wirklich in ihrem Grundrepertoire sind. Die sind von Charlie Neeson,
ja,
die sind von Micha Mleinek, diese ganzen Cole Porter, ja, die Deutschversionen, und die sind hervorragend. Das macht sie auch hervorragend und die hat sie sich so angezogen, dass man mittlerweile sagt, ja, das kann ja nur von ihr sein, aber ist nicht.
Aber sie hat eben Texte, auch selber.
Ja, und die sind natürlich hervorragend und die sind natürlich auch ikonisch.
Aber das was macht sie so hervorragend und ikonisch?
die Interpretation, dass es wirklich glaubhaft ist, dass es, also ich glaube, eine Dame werde ich nie. Und dann sieht man diese Person dazu, diese Berlinerin, die auch in der Eckkneipe stehen könnte, aber von der man gleichzeitig weiß, dass es auch die große Diva ist, die ganze Säle füllt und die Unnahbare ist. Also dieses Beide und dass sie laut lacht und dass sie Witze macht und diesen Berliner Humor hat. Und wenn die das dann singt, dann hat das eine wahnsinnige, sind wieder beim Thema Authentizität. Und die Texte haben ihre Authentizität im Grunde unterstrichen.
Was würden Sie sagen, Herr Feller, was macht Ihre Chansons aus, auch im Vergleich zu anderen?
Also die Darstellung, also es gibt ja Aufnahmen, das waren von ihr aus Berlin, es gibt sogar einen kurzen Doku-Film, da läuft sie durch die Westberliner Trümmerlandschaft um die Philharmonie rum und man denkt so, das ist jetzt gerade eine Apokalypse gewesen und mittendrin Hildegard Knef selber nicht triumphal, sondern zerzaust in einem Trench. Das wirkte wahnsinnig modern. Das hatte so viel Anschlussfähigkeit an die ganzen kulturellen Impulse aus Frankreich, Italien und den USA auch, aber viel stärker Europa. Und da hatte sie schon ihre Mähne. Also da sah sie nicht mehr aus wie beim Empfang in den USA, so Backfisch oder mit einer gebackenen Frisur. Und sie hatte Wimpern, die sie sich übrigens von Esther Uferim damals, das war auch eine werdende Berühmtheit, abgeschaut hatte. Also so mach es doppelt, mach es dreifach, ja. Mach es buschi, das gehört mit dazu. Und künstlerisch, technisch, das mag sein, dass die Knef vielleicht nicht über 5 Oktaven singen konnte. Darauf kommt es aber eigentlich in der modernen Interpretationsweise von Chansons oder Liedern gar nicht an. Aber sie hatte ein Timing, das ist beängstigend. Also wie sehr das auf die Atommüsekunde immer alles stimmt. Es war wahnsinnig beherrscht und sah trotzdem cool aus.
Ich glaube, ihr Witz und ihre Lakonie und gleichzeitig manchmal so eine Verspieltheit. Also dass sie so... Wir haben ja viel von der Selbstdisziplin und auch natürlich von der Schärfe ihrer Intelligenz gesprochen. Und dann kommen dann unverhofft solche Texte raus wie Werden Wolken alt. Das war, glaube ich, das erste Lied, das sie selber geschrieben hat. Und dann so eine Mischung von Lakonie, Selbstironie und dann aber auch sowas wahnsinnig Verspieltes. Und das finde ich eine wirklich zauberhafte Mischung auf der inhaltlichen Ebene.
Ja, das ist ja auch was so total Undeutsches, ne? Auch wenn man sich jetzt so von nun an ging's bergab anschaut oder sowas, wo sie durch ihre Biografie hoppelt und auch ihre Misserfolge durchaus in den Vordergrund stellt und total selbstironisch ist, Ende der 50er, Anfang der 60er, gab's doch sowas in Deutschland gar nicht, oder?
Und ich denke, am Ende des Tages ist doch auch ein Song wie für mich so als Rote Rosen Regen, ich will alles oder nichts. Also wer da nicht eine Spur Selbstironie drin liest, dann weiß ich jetzt auch nicht. Also dass das jetzt nicht 100% eins zu nehmen ist, halte ich für recht offensichtlich.
Für mich so als Rote Rosen Regen ist natürlich auch ein Wunschbefehl. Also es ist beides. Ja. Man fordert es richtig heraus. Und ich muss wirklich sagen, dieses Herausfordernde, das Hildegard Knef auch hatte, sich Dingen dann auch zu stellen, also jetzt nicht nur in ihren Texten, was sie will, also dass sie ganz klare Ansagen macht, das kommt ja in diesem bekanntesten Lied von ihr klar rüber, das ist auch eine Sache, die ich so bei anderen Künstlern aus der Zeit nicht so kenne.
Haben Sie noch andere Beispiele, wo das besonders deutlich wird?
Es war nicht meine Schuld, ich bitte um Geduld. Ja, man hat mich gewarnt, doch man sagte, ich muss. Ja, und damit begann der neue Verdruss, ist also immer wieder... Oder ich brauche Tapetenwechsel, ist im Grunde auch eine Ansage. Ja. Ja. Also ganz klar. Wobei dieses Lied ja interpretatorisch etwas schwierig ist, ne? Weil es ja so ein bisschen die Spießigkeit, wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, weil die Birke, die bedauert ja, dass sie dann den Tapetenwechsel gewagt hat, weil sie nämlich als Kommode endet.
Ja, und stimmt, dann das
an den Birkenhain denkt. Ja? Wenn man das mal wirklich interpretiert, es ist ein bisschen zwiespältig, aber ich liebe dieses Lied, ganz klar.
Weil ja, es das ist das Lied mit der Birke ist wirklich sehr... Hat was Reaktionäres, aber man kann es auch, ja, aber man kann es auch freundlich deuten und ist eigentlich eine Fantasie über das mögliche Scheitern und die eventuellen Gründe, aber Hildegard Knef hat eigentlich dieses Leben, das sie lebte, immer, also wie jeder vernünftige Mensch das tun sollte, mit einem offenen Ende fantasiert und dazu gehört eben auch die Birke oder sie hat auch Lieder gesungen, die nicht von ihr geschrieben wurden, aber so wirken, als seien sie von ihr verfasst worden. Dazu gehört für mich auch die Drei-Groschen-Oper, die Seeräuber-Jenny, und dazu gehören die Stoffe, die sie mit den Les Humphreys zusammen entwickelt hatte. Das ist eine berühmte Hippie-Truppe aus den frühen 70er Jahren. Bei aller Liebe zum detaillierten Stoff würde ich sagen, Hildegard Knef war vor allem eine Künstlerin, die als Person alles zur Überzeugung brachte. Also ich sage das mal ein bisschen böse, sie hätte auch einen Beipackzettel eines Staubsaugers singen können und man hätte ihr trotzdem zu Füßen gelegen.
Wobei sie sich ja dann relativ mutig eingelassen hat, tatsächlich ihre Autobiografie zu schreiben, wo sie ja erstmal nicht performt, sondern nur die Buchstaben sprechen und die Person dahinter zwar bekannt ist, aber das muss ja, da muss man ja auch irgendwie dranbleiben wollen. Heißt ich, wie schätzen Sie Hildegard Knef als Schriftstellerin ein?
Das ist eine ganz große Kunst, also vor allem in dem geschenkten Gaul. Sie hat ja selber gesagt, dass sie ein Sprachrohr für diese Flakhelfer-Generation wurde, also zu alt, um nichts mitzubekommen, zu alt, um nicht geprägt zu sein von diesem System, aber zu jung, um tatsächlich auch verantwortlich zu sein für all die Verbrechen, die geschehen sind. Und das Buch war ja sozusagen für eine ganze Generation, die das vielleicht ähnlich gesehen haben oder ähnlich gefühlt haben, da kommt jetzt mal eine, Jahrgang 25, und die erzählt, wie sie das alles empfunden hat. Und das war natürlich für ihre Generation, das waren alles junge, später Teenager oder junge Twins, als der Krieg aus war, als die sogenannte Stunde Null war. Und sie hat dieses Gefühl also wirklich in hervorragende Gedanken und Sätze gepackt. Geschenkter Gaul und ihre Liedtexte finde ich also einfach großartig.
Ich will noch auf dieses zweite Buch zu sprechen kommen, denn auch da war sie ja mal wieder die Erste oder zumindest die, die sich damit nach draußen gewagt hat, die so offen und auch detailliert über ihre Krebserkrankung schreibt, über ihre vielen OPs, über Angst vor dem Tod, das Gesundheitswesen. Ja,
in Deutschland
auch sehr direkt. Da gibt es so tolle Sätze wie, ich bin laut Steuererklärung eine natürliche Person und will wissen, wie man anständig stirbt. Oder ein Brief an ihre Tochter, wo sie sagt, mach dicke, fette Fehler, nicht einfach nur irgendwelche kleinen. Also wo dieser Charakter auch noch so durchkommt. Herr Feddersen, ist es zu viel, zu privat? Macht sie vielleicht auch die Menschen, ihre Familie in ihrem Umfeld? Stellt sie sie zu sehr in die Öffentlichkeit damit? Oder ist das einfach Teil der Kunst und dann müssen die Menschen um einen rum halt damit irgendwie klarkommen?
Wenn man das mal auf unsere heutigen Verhältnisse überträgt, also eine wie Hildegard Knef, da hätte man schon 7 Awareness-Rooms und alles Mögliche, also zur Versänftigung und zum Verständnis angeboten. Und das ist natürlich alles ein gespenstisches Urteil über unsere Zeit heute. Aber Hildegard Knef war damals eine, ich würde sagen, die Erfinderin des Privatsubjektiven in der Öffentlichkeit. Mit ihr lernte man, dass man privat sein darf. Und wer deutsche Familien, deutsche Verhältnisse aus jenen Jahren noch erinnert, weiß, dass über so gut wie alles geredet wurde, nur nicht über Privates. Mhm. Und das nochmal zum geschenkten Gaul. Schon gar nicht über die Nazi-Verstricktheit, über die Gewordenheit. Das hatte übrigens auch die später so berühmte 68er-Bewegung in dieser Weise nicht drauf. Da war Hildegard Knef viel weiter. Aber was sie vermochte, das war eben die Inszenierung oder das Sein in einem subjektiven Ton. Eine Mikroanekdote. Es gibt von ihr einen Clip, den kann man auch auf YouTube sehen. Da sitzt sie in einer Talkshow mit Hans-Jürgen Rosenbauer. Und das ist ein furchtbar privates Gespräch. Normalerweise würde man sich, wenn man das im Café hören würde, erstmal 2 Reihen weitersetzen, weil man so involviert ja gar nicht werden möchte. Und Hildegard Knef hat den Kopf schief und wuschelt sich ständig mit ihren wahnsinnig gut manikürten Händen durch das Haar und es wuschelt und das ist überhaupt nicht mehr die gebackene Frisur. Und sie haucht und redet, als ob sie so ganz unter sich wären. Und immerhin, wir können es heute noch hören, der Witz ist, es wirkte quasi wie Gesprächstherapie. Es wirkte wie Selbstbekenntnis. Das ist ja damals auch der Beginn dieser, sag ich mal, Therapeutisierung einer ganzen modernen Gesellschaft gewesen. Aber später kam ja raus, sie hatte eigentlich mit Therapie überhaupt nicht zu schaffen. Sie glaubt an Astrologie, also wenn man so will, an das Gegenteil. Und sie nahm wahnsinnig viel Tabletten. Typisches deutsches Frauenschicksal der 50er, 60er Jahre. Sie glaubte nicht an Psycho, sondern sie glaubte an Pharma. Aber sie konnte eben das Psycho extrem gut verkörpern und darstellen.
Frau Schmid, Sie haben sich ja in Ihrem Film dazu entschieden, dann doch eben nicht am Lebensende von Hildegard Knef aufzuhören, sondern so, man sieht noch so ihr Abschlusskonzert oder wie Sie eigentlich
genau,
noch
der letzten großen.
Des letzten großen Konzerts. Warum haben Sie sich entschieden, dann aufzuhören?
Weil der Film auch ein Künstlerinnenporträt war und da wollte ich eigentlich dort aufhören, wo sie aufgehört hat, Großes zu leisten, sagen wir mal so. Ich glaube, sie hat sich ab 86 eigentlich nur noch wiederholt, hat Sachen recycelt, aber nicht mehr so Großartiges geschaffen. Und dann dachte ich, das ist ein guter Moment aufzuhören, auch weil das ein sehr emotionaler Moment ist, der für mich die Figur Hildegard Knef gut auf den Punkt bringt, nochmal, wie sie da das Publikum braucht, sie wird gefeiert und sie weint. Und als ich das erste Mal gesehen habe, musste ich weinen, weil für mich da so viel der Person zusammenkam, von dem, was ich versucht habe zu erzählen. Aber vielleicht noch eins zu den Büchern. Meine Theorie war, dass bei Das Urteil, was wirklich revolutionär war, wie Sie schon gesagt haben, im Hinblick, dass da plötzlich sich eine Frau getraut hat, jemand getraut, die Götter in Weiß zu kritisieren. Aber ich hatte das Gefühl, bei Das Urteil und noch viel mehr bei So nicht, dass ihr eigentlich die innere Distanz fehlte und dass ihre größte Stärke so mit einer scharfen Intelligenz und Selbstironie und sich einordnen, da die Zeit fehlte, die innere Distanz fehlte. Und deswegen waren mir diese beiden Bücher eigentlich vom Stil her zu privat. Ich fand die nicht mehr so großartig. Und da hatte ich schon auch das Gefühl, dass sie da zu sehr auf Lasten ihrer Nahen geht. Also da finde ich, da opfert sie etwas, was sie im Gau nicht macht.
Jetzt hatten Sie ja Tinta da sitzen und sie drückt sich relativ diplomatisch aus im Film. Aber was war Ihr Eindruck? Hat sie sich auch ein bisschen ausgebeutet gefühlt?
So etwas würde Christina nie sagen. Ja. Ich hätte sie nie Tinta genannt, weil mir auch dieser Name zu privat war.
Okay.
Ich habe immer gedacht, oh gosh, mein Eindruck war, wir hatten einen guten Draht zueinander, aber der war jetzt auch nicht tiefer als das, was man im Interview sieht, Christina ist eine sehr, sehr zurückhaltende Person und sie sagt ja, wie auch Paul von Schell jetzt weitermacht, ganz klar im Film, das war denen zu viel. Mhm. Aber sie haben es akzeptiert als etwas, das man tun muss und ich finde auch diesen Satz von Christina im Film, wo sie sagt, naja, es war klar, die Arbeit allein kann es nicht mehr reißen oder sie sagt nicht die Vokabeln mehr, sie sagt, kann es nicht reißen. Ich fand das irgendwie traurig, weil ich mir denke, im besten aller Leben reißt es immer die Arbeit, dass das öffentliche Interesse da ist. Aber wir alle wissen ja auch, es gibt kaum eine künstlerische Biografie, wo nur Würfe produziert werden. Und insbesondere bei Hildegard Knef, die dann mit dieser Sucht zu tun hatte, die mit der Krankheit zu tun hatte. Also, dass das Auswirkungen hat auf ein künstlerisches Schaffen, ist, denke ich, auch höchst verständlich.
Und auch auf das Familienleben. Herr Heißig, Sie sagen ja, Ihr Job fängt eigentlich erst so in den späten Jahren an, wo Sie eigentlich schon nur noch reproduziert. Sie war auch pleite, musste wieder mit ihrem dann dritten Mann, Paul von Schell, kam wieder nach Deutschland, hat alles angenommen, was irgendwie ging, einfach auch um Geld ranzuschaffen. Was ist Ihr Eindruck? Was macht für Sie die letzten 20 Jahre von der Knef aus?
Also sie hat wahrscheinlich gewusst, um es mit einem Wort von Alice Schwarzer zu sagen, dass sie ein unterirdischer Fluss ist, der immer noch weiterfließt, den jeder auch noch spürt. Jeder kannte den Namen noch und dann war sie in Talkshows und dann wurde sie als der große Weltstar begrüßt von Thomas Gottschalk, wo sie dann selber gesagt hat, ach hören Sie doch auf, also jetzt lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Und dann wurde sie also hofiert von allen möglichen Talkmastern und wir Jüngeren damals, also ich rede jetzt von Ende der 80er, Anfang der 90er, wussten zwar noch, dass da irgendwas war und dass das Mutter schon toll fand, aber was es eigentlich war, da war das schon zu weit weg. Ne? Warum war die jetzt ein Weltstar und so weiter? Und dann haben wir uns das eigentlich damals in der Zeit, also ich bin schwul und als ich mein Coming Out hatte, waren dann für sie auch die Texte von ihr für mich eine unglaubliche Lebenshilfe und dann habe ich das wirklich alles so aufgesogen. Aber will damit nur sagen, dass also für die jüngere Generation, als dann diese alte Diva da war, die schon seit 20, 25 25 Jahren jetzt nicht mehr wirklich die Schlagzeilen dominierte, wie das in den 60ern und 70ern waren. Und dann sitzt man da und wird immer wieder mit einem Erfolg konfrontiert, wie den Roten Rosen oder mit einem Buch oder so, muss es immer wieder repetieren und so weiter. Und dabei will man eigentlich noch neue Dinge machen. Und da war sie ja immer drauf aus. Also es gab ja dann auch die Idee, eine Modelinie zu machen für die reifere Frau zum Beispiel. Das war dann also Ende der 90er. Oder sie hat ja dann auf ihrer letzten CD, die sie mit Till Brönner eingespielt hat, da gibt es ja auch wunderschöne Texte, wie zum Beispiel auch das sehr authentische Zum Schluss, da stehst du eben ganz allein da. Aber sie war sozusagen immer wieder konfrontiert mit ihrer Vergangenheit. Also ich stelle mir das ein Stück weit sehr grausam vor.
Wobei natürlich nach 60 als Frau in den 80ern überhaupt noch irgendwie aufzutauchen auch schon was Besonderes war. Gibt diesen Satz, der es auch in den Film geschafft hat, von Lucia Schmid: Bekenntnis, blöde, plappere ich, allzeit bereit, mich plündern zu lassen, Herr Feddersen. Was sagt das für Sie? Ist dann diese letzte Zeit tatsächlich nur noch, naja, irgendwie, ich muss halt, ich kann nichts anderes, so hat es Romy Schneider, glaube ich, mal ausgedrückt.
Ja, wir können zu Romy Schneider in diesem Alter wenig sagen, aber über Hildegard Knef würde ich sagen, ich habe das mal in einer Biografie des berühmten Soziologen Ralf Dahndorf gelesen. Jeder Mensch hat ein ganz bestimmtes Alter, das er am liebsten gar nicht verlässt. Also in Dahndorfs Sinne waren es 28, das waren für ihn die 5. Und ich würde auch sagen, es gibt im Fach der Hildegard Knef, also der Stars, die dann älter werden und versuchen, nicht ganz aus den Gesprächen zu verschwinden, gibt es die Sorte, die damit sich irgendwann abfindet. So, meine große Zeit ist vorüber und jetzt genieße ich meinen Ruhestand. Da gibt es eine Fülle von Beispielen und ich glaube, dass Hildegard Knef, ich vermute, küchenpsychologisch, man bitte mir das zu verzeihen, dass sie auf eine gewisse Weise immer eine hungrige Mitzwanzigerin geblieben ist, für die das eine starke Kränkung war, dass das Leben in dieser Weise wie in ihren Twenties nicht weitergehen würde. Und das ist bestimmt sehr traurig, aber immerhin würde ich sagen, als jemand, der mit allergrößtem Respekt vor diesem Leben immer noch steht, würde ich sagen, sie hatte dieses Leben. Und so interessant sind nicht viele Frauenleben in dieser Zeit gewesen.
Zum Schluss würde ich gerne noch mal von jedem von Ihnen wissen, was nehmen Sie persönlich von Hildegard Knef besonders mit? Ein Song, eine Textzeile, ein Spruch, eine Geste, irgendetwas, die Wimpern, ich weiß es nicht, wo Sie sagen, so, da denke ich einmal im Monat dran oder das werde ich mir für mein Leben bewahren. Frau Schmid, fangen Sie doch mal an.
Ich glaube, diese unbedingte Mut, den sie hatte, sie sagt einmal im Film, es braucht einen Löwenmut auf die Bühne zu gehen und sich so zuzumuten. Und dass sie diesen Mut sich abgerungen hat, weil es Schicksal für sie war, weil es ihre Begabung war, weil es ihre innere Notwendigkeit war, das finde ich einerseits total bewundernd und gleichzeitig sehr anrührend, beides. Also würde ich vielleicht mich darauf festlegen und nicht auf eine Zeile.
Das ist auch in Ordnung. Herr Feddersen, was ist es bei Ihnen?
Für mich steckt, ich hatte das schon mal erwähnt, in dieser Geste oder in diesen Moves, so sagt man ja heutzutage, alles drin. Diese hungrige Weise, wie sie zu rauchen vermochte, das war viel mehr als jetzt eine kleine Nikotin-Drogenerfahrung. Das war ein wahnsinniger Appetit auf das, was man Leben nennen könnte. Und daran erinnere ich mich einfach gerne. Schwer zu vermitteln ins Heutige für Jüngere, aber Hildegard Knef, eine, die brauchte diese Awareness-Safe-Spaces nicht. Und das ist auf jeden Fall zu ihrem Vorteil immer gewesen.
Herr Heißig, Sie haben sich wahrscheinlich so intensiv wie kein anderer in der Runde mit Hildegard Knef beschäftigt und jede Bewegung studiert. Was ist es bei Ihnen?
Also ich liebe an Hildegard Knef letzten Endes trotz der ganzen Coolness und der ganzen wunderbaren Attitüde, die man zum Teil, also auch beim Rauchen, gibt auch wunderschöne Bilder übrigens, lieber Jan Feddersen, wo man sie sieht, wie sie raucht, also, oder auch nur von hinten aufgenommen von ihrem Lieblingsfotografen Lothar Winkler, wo man da nur so diese Rauchwolke sieht. Also das kann ich total nachempfinden, auch wenn ich jetzt aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr rauchen darf. Aber Für mich bringen natürlich einige Textzeilen in den Roten Rosen ja eigentlich ihre Supermenschlichkeit und ihren Humanismus eben gepaart mit all dem, was wir heute besprochen haben, auf den Punkt. Also das Schicksal mit Liebe verwalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Das finde ich, das versuche ich immer auch so für meine Arbeit. Also wenn ich jetzt Irmgard-Programme schreibe, ich mache das ja seit 30 Jahren, seit 25 Jahren hauptberuflich, und es gibt 12 verschiedene abendfüllende Programme, und mittlerweile bin ich auch in der Familie angekommen. Ja, also Paul von Schell ist immer bei meinen Vorstellungen auch gewesen bisher.
Ach,
und ich kenne Tinta gut. Also ich bin ja quasi die fiktive Tante. Ne? Und da bin ich dann schon nochmal näher dran, auch wenn nur die fiktive. Und ja, das alles mit Liebe verwalten, und das, finde ich, ist eine Lebensaufgabe. Also auch für die Sichtweise auf unser Leben. Also das können wir wirklich von ihr mitnehmen, finde ich.
Ich will alles. 100 Jahre Hildegard Knef hieß das Forum bei SWR Kultur. Heute mit dabei waren Ulrich Michael Heißig alias Irmgard Knef und natürlich auch jetzt gerade wieder auf Tour zum 100. von Hildegard und Irmgard natürlich auch. Noch da, 100 Jahre blondes Haar heißt das Programm. Jan Feddersen von der Taz war dabei und Lucia Schmid, Regisseurin. Sie hat unter anderem den Film gemacht über Hildegard Knef. Ich will alles. Vielen Dank fürs Zuhören Ihnen zu Hause. Mein Name ist Eva Röder. Tschüss.